+120% beim Bitcoin, +40% bei Ether und unglaubliche 240% bei Ripple. Ja, das Jahr 2024 war fraglos sehr erfolgreich für die Anlageklasse der Kryptocoins. Einen kräftigen Push gab es vor allem zum Jahresende, ausgelöst durch die Äußerungen des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hinsichtlich weniger Regulatorik und einer möglichen nationalen US-Bitcoin-Reserve. Aber auch in den ersten Wochen des neuen Jahres kann sich die Performance vieler Kryptoassets wirklich sehen lassen. Aber was hoch steigt, fällt tief, heißt es im Volksmund. Und immer wieder gibt's Kritiker, die bemängeln, dass es nach wie vor keine realen Einsatzzwecke für die verschiedenen Kryptowerte gibt. Kurssteigerung daher ein reiner Hype ohne jegliche Substanz. Ja, was ist dran an diesen Argumenten? Was treibt derzeit die Kurse und gehören in ein breit aufgestelltes Depot doch mittlerweile auch ein paar Kryptocoins? All das wollen wir in meinem heutigen Podcast klären.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und all diese Fragen diskutiere ich mit meinem Studiogast Sascha Huber. Er ist Experte für Kryptowährungen und Technologieaktien beim Trading-Portal Stock3. Hallo Sascha, grüß dich.
Ja, hallo Falco und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Sascha, lass uns zunächst starten mit ein paar Infos zu dir. Du betreust beim Trading-Portal Stock3 einen Infokanal zu den Themen Technologie, Aktien und Kryptos. Verrat uns ein bisschen näher, was machst du da genau und ja, vielleicht wie auch bist du zu diesen Themen gekommen?
Ja, dann muss ich ein bisschen ausholen. Angefangen habe ich an der Börse schon mit 14 Jahren, so 1992 herum, also noch vor dem Börsengang der Deutschen Telekom. War damals noch deutlich schwieriger. Musste ich in dem Dorf, von dem ich eigentlich komme, ein Depot bei der Sparkasse eröffnen. Wobei der zuständige Mitarbeiter dort, damals hieß das ja so ein bisschen Bankbeamter sogar noch, der musste erstmal in Trier fragen, wie man ein Depot eröffnet, weil das schon jahrelang keiner mehr da getan hatte. Und ich brauchte dann natürlich die Unterschrift meiner Eltern bei den, ja, Trades kann man das nicht nennen, weil die Orderkosten viel zu hoch waren. Deswegen habe ich am Anfang einfach mal nur 4 Aktien gekauft, nämlich Continental, damals wie heute im DAX, und dann die amerikanischen Werte Microsoft, McDonald's und Nike, so nach dem Motto, kaufe, was du verstehst, weil von allen Unternehmen habe ich die Produkte selbst genutzt, beziehungsweise bei Continental haben meine Eltern die genutzt, Winter-Sommerreifen und sowas. Und dann kam der neue Markt und ich habe ein Informatikstudium aufgenommen. Das hat natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, denn damals hat sich das Internet durchgesetzt und es gab diese Dotcom-Blase. Und ja, da habe ich am neuen Markt eine ganze Menge Geld gemacht, sage ich mal so, und bin auch rechtzeitig ausgestiegen und konnte danach so ein bisschen durch die Welt reisen. Allerdings mein Fehler war, dass ich zum Teil wieder zu früh eingestiegen bin, so als sich der Index dann so halbiert hatte. Der Nemax hieß der ja damals. Da bin ich wieder eingestiegen und habe dann auch ein paar Rohrkrepierer noch gehabt und auch ein bisschen Geld wieder verloren. Aber dennoch habe ich so ein bisschen die Welt bereisen können. Als ich dann zurück war, habe ich im Internet so eine Art Blog damals eröffnet und dadurch wurde ich von einer Firma in München entdeckt, für die ich dann jahrelang gearbeitet habe, bis sie von einem japanischen Unternehmen aufgekauft wurden. Es war auch so ein Community-Projekt im Finanzbereich, Aktienbereich. Und als ich dann dort aufhören musste, weil die halt von einem japanischen Unternehmen aufgekauft wurden, habe ich mich begonnen, auch mit den Kryptos zu befassen, die wir damals schon, also den Start des Bitcoin haben wir damals im Zuge dieser Münchner Firma schon mitbekommen. Und am Anfang dachten wir, waren alle so ein bisschen technisch, Informatik angehaucht, dass das grundsätzlich eine super Idee ist, aber dass die kritische Masse da wahrscheinlich nicht zusammenkommt und deswegen das Projekt nichts wird. Und dann habe ich 2-3 Jahre später drauf geschaut und der Kurs war quasi von null, weil zur Anfangszeit konnte man für $1 ungefähr 1500 Bitcoins bekommen, ist der Kurs dann gestiegen bis auf etwa $10-12. Und dann dachte ich, naja, hätte ich damals nur $1 riskiert, dann hätte ich jetzt schon ein Vermögen gemacht. Und deswegen habe ich beschlossen, dann Bitcoin zu kaufen, habe das dann auch bei Facebook reingeschrieben. Und dadurch hat mich dann die Börse Go, der Vorgänger der Stock3, entdeckt und gefragt, sie kriegen immer mehr Anfragen nach Krypto, nach Bitcoin, ob ich mit ihnen zusammen da was machen könnte. Und dann haben wir zunächst den Krypto-Trader gestartet, so hieß der Service zunächst 2017. Dann haben wir später noch einen Tech-Trader gestartet, ein zweites Projekt, und haben die dann irgendwann zusammengelegt. und haben gesagt, okay, wir machen jetzt den TAC, heißt der Service heute, Technologieaktien und Krypto-Trading. Und wir sind jetzt immer in der glücklichen Situation, wenn es am Kryptomarkt mal wieder Winter herrscht, also wenn es da nach unten geht für ein Jahr oder auch anderthalb, dann können wir halt auf Technologieaktien ausweichen. Und ansonsten beschäftigen wir uns mit Kryptos. Aber wenn beides parallel läuft, können wir natürlich auch beides parallel machen, wie zuletzt. Das heißt, wir kaufen dann im Technologiebereich Werte, die vielleicht auch in Deutschland nicht jeder kennt. Und ja, beschäftigen uns dann auch mit den Kryptos intensiv.
Ich glaube, jetzt bist du ungelogen der Erste, der mir gesagt hat, dass er am neuen Markt rechtzeitig ausgestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also bei den meisten, ich gesagt habe, ist es ja, ich habe am neuen Markt viel Geld gemacht und auch wieder alles verloren. So geht ja meistens die Story. Aber Hand aufs Herz, du hast ja hoffentlich nicht für einen Bitcoin mal damals eine Pizza gekauft, oder?
Nein, das habe ich nicht. Zum neuen Markt, wie gesagt, ich war rechtzeitig raus, weil mir die Bewertungen zu hoch erschienen, weil die Bild-Zeitung damals getitelt hat, am neuen Markt werden alle reich. Das war so mein Indikator. Allerdings, ja, hätte ich trotzdem mehr Geld gehabt, wenn ich nicht zu früh wieder zum Teil eingestiegen wäre. Also ich habe dann später sowas wie Phenomedia noch gekauft, die Moorhuhn-Aktie. Und das ist dann auch so ein Betrugsfall gewesen, ähnlich wie Wirecard jetzt vor ein paar Jahren. Die sind auch in den Knast gewandert zum Teil und mit der Aktie habe ich dann natürlich auch Geld verloren. Aber insgesamt war mein Schnitt am neuen Markt, muss ich sagen, doch recht gut.
Wunderbar. Dann lass uns mal wieder zurück zum Thema Kryptowährung kommen. Ich sag mal, die ja ähnlich wie beim neuen Markt in letzter Zeit einen richtigen Hype hatten. Ich habe es ja eingangs erwähnt, Donald Trump hat im Wahlkampf eine mögliche nationale Bitcoin-Reserve, ähnlich der Ölreserven oder den Goldbeständen in Fort Knox gefordert. Ich glaube, das wollte er machen, indem er gesagt hat, Konfiszierte werden nicht verkauft, also nicht, dass sie, glaube ich, einsteigen. Ja, Frage, was hältst du von solchen Plänen? Gibt es da mittlerweile auch was Neues? Jeden Tag kündigt Trump hier irgendwelche neuen Aktionen an. Gibt es da auf der Seite Neuigkeiten?
Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also grundsätzlich hat er im Wahlkampf gesagt, dass er eine nationale Bitcoin-Reserve aufbauen möchte. Und zwar über 5 Jahre und es sollten 1 Million Bitcoins werden. Zum einen ja, durch konfizierte Bitcoins, dass die nicht mehr verkauft werden. Zum Beispiel, wenn die bei Verbrechen halt sichergestellt wurden. Zum anderen aber auch, weil das natürlich nicht alleine ausgereicht hätte, indem man welche dazu kauft, dass man halt am Ende nach 5 Jahren auf 1 Million kommt. Mittlerweile wird sogar diskutiert, nicht nur eine Bitcoin, sondern eine Kryptoreserve aufzubauen. Das ist natürlich dann ein bisschen breiter gefasst. Da könnten dann auch Altcoins wie der Ether von Ethereum oder so dazukommen. Aktuell ist das aber noch nicht sicher, was da am Ende genau geschehen wird. Aber es ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die jetzt da die Möglichkeiten eruieren soll. Und je nachdem, zu welchen Ergebnissen die kommen, sollte es dann zumindest eine Bitcoin-Reserve geben, vielleicht sogar eine Kryptoreserve, was natürlich für den Kryptomarkt noch besser wäre. Man muss aber auch dazu sagen, also selbst mal angenommen, man entscheidet sich jetzt nur für eine Bitcoin-Reserve und man nimmt diese 1 Million über 5 Jahre, dann muss man sagen, erstens sind natürlich schon einige tausend oder mehr als 100.000 Bitcoins konfiziert. Das heißt also, da muss man nicht mehr die ganze Million dazu kaufen. Und wenn man das über 5 Jahre macht, selbst wenn man null hätte, wären das im Schnitt 200.000 pro Jahr. Das ist jetzt natürlich nicht nichts und würde durchaus positiven Einfluss haben. Aber es ist jetzt auch nicht so gigantisch, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und es würde den Kurs nicht unbedingt durch die Käufe positiv beeinflussen, das zwar auch, aber es wäre natürlich in erster Linie ein Vertrauensbeweis für den Bitcoin. Also wenn die USA natürlich wie Ölreserve oder insbesondere die Goldreserve im Fort Knox auch eine Bitcoin-Reserve oder sogar eine Kryptoreserve aufbauen, dann bedeutet das ja, dass der amerikanische Staat ja den Kryptowährungen oder zumindest dem Bitcoin vertraut. Und das wäre natürlich, ja, wie soll man es sagen, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Imagegewinn. Und das würde natürlich dann den Kurs wahrscheinlich sogar noch mehr stützen oder treiben als die Käufe selbst, weil, wie gesagt, 200.000 ist nicht nichts, aber wenn man das über das ganze Jahr streckt, dann sind das auch keine 1.000 pro Tag. Und das ist dann, hat gar nicht so viel Einfluss auf den Kurs, wie viele Enthusiasten da immer versuchen, Glauben zu machen.
Jetzt gibt's ja eine ganze Menge Krypto-Befürworter, Krypto-Jünger könnte man auch manche sagen, die sehen ja darin im Endeffekt die Zukunft unseres Geldsystems. Auf der anderen Seite gibt's weiterhin sehr viele kritische Stimmen, die sagen ja, hinter diesem Boom dieser Krypto-Werte, nehmen wir jetzt mal die meisten oder die großen zusammen, da steckt ausschließlich eine Luftblase, es sei alles spekulativ getrieben, wie du gerade schon gesagt hast, eben so Hoffnung teilweise auch, darauf basiert das Ganze, reale Werte werden nicht geschaffen. Jetzt nehmen wir mal an, du würdest in so einem Kundengespräch mal auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung so sein, wenn jemand so auf dich zukommt mit dieser Meinung, was ja legitim ist. Ja, wie würdest du auf sowas antworten?
Ja, man muss auch hier immer ein bisschen differenzieren. Also grundsätzlich ist es so, dass es mittlerweile mehrere Millionen Coins gibt. Und da muss man schon sagen, da ist natürlich auch viel Schrott dabei, viele Scams, viel auch Spamme und so weiter. Und insofern kann man den Kritikern nicht sagen, dass sie völlig falsch liegen. Also wenn man den ganzen Markt betrachtet, ist da leider auch viel, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, Schrott dabei. Man muss aber, wie gesagt, differenzieren. Also Bitcoin, glaube ich, hat sich mittlerweile schon breit durchgesetzt. Wir sprechen hier beim Bitcoin über eine Market Cap von fast 2 Billionen US-Dollar. Das sind dann schon Dimensionen, wie die Magnificent Seven langsam haben. Also einige der Magnificent Seven haben ein bisschen weniger sogar an Market Cap. Klar, Nvidia oder Microsoft oder Apple mehr, aber auch einige weniger wie Tesla. Und das kann ich mir nicht als reine Luftblase vorstellen. Da muss dann schon was dahinter stecken. Zumal natürlich auch BlackRock zuletzt gesagt hat, und das ist der größte Vermögensverwalter der Welt, dass sie sowohl eine Bitcoin- wie auch eine Ethereum-Strategie haben. Und es gibt ja auch entsprechende ETFs, die jetzt genehmigt wurden. Und es sollen auch weitere kommen. Von daher, wie gesagt, muss man es differenzieren. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viel Schrott. Das ist ja auch meine Aufgabe, den auszufiltern, dass meine Kunden da nicht drauf hereinfallen. Aber die guten Projekte, da steckt dann auch was dahinter. Und was man auch sagen muss, zum Teil widersprechen sich die Kritiker, wenn sie dann sagen, ja, es gibt keine realen Anwendungen. Und auf der anderen Seite dann aber sagen, ja, hinter solchen Projekten, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Chainlink, da steckt ja quasi eine Firma dahinter. Und das ist ja dann quasi so ein bisschen wie so eine Aktiengesellschaft. Auch so ein Investment in den Link wäre so ein bisschen wie ein Investment in eine Aktie auf das Unternehmen. Und das wird halt nur über den Kryptomarkt dann dargestellt. Und wenn sie dann halt kritisieren, ja, das wäre dann zu zentralisiert, das wäre ja in dem Sinne kein Projekt, sondern eine Firma, die dahinter steckt, in die man da investiert, da widerspricht man sich ja selbst, wenn man sagt, das hat alles keinen Sinn und keine Anwendungsmöglichkeiten und auf der anderen Seite sagt, ja, da steckt aber eine Firma dahinter, wo Mitarbeiter arbeiten, die natürlich auch was Produktives leisten müssen, weil wenn eine Firma irgendetwas anbietet, was keiner möchte, dann ist sie, auch wenn unser Wirtschaftsminister das vielleicht nicht so verstanden hat, irgendwann halt mal insolvent, ne? Und das ist hier eben nicht der Fall. Also wie gesagt, da widersprechen sich die Kritiker zum Teil auch ein bisschen selbst. Aber sie haben trotzdem nicht ganz Unrecht. Bei mehr als, glaube ich, 10 Millionen Projekten, die es mittlerweile gibt oder Coins und Tokens, die es mittlerweile gibt, da ist natürlich auch sehr, sehr viel Schrott auf gut Deutsch dabei.
Wenn ich mir jetzt ein Depot zusammenlege als Privatanleger, dann gehe ich ja normalerweise in den Bereich Aktien, Anleihen, Währungen. Kryptos, du hast es schon gesagt, haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung angenommen, die sich wirklich sehen lassen kann. Ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass am Kapitalmarkt an sich das eher so eine Randnotiz ist. Glaubst du denn aber, die Kryptos werden irgendwann auch mal ein fester Bestandteil der Finanzmärkte werden oder bleibt es eher so ein bisschen bei der Nischigkeit?
Nein, ich glaube, dass sie schon ja in gewisser Weise ein fester Bestandteil geworden sind. Wenn man sich anschaut, wer mittlerweile auch Krypto macht oder Krypto-Investments anbietet, wie gesagt in den USA, gerade auch durch verschiedene ETFs, die schon zugelassen sind, also auf Bitcoin und auf Ethereum oder Ether, sind die schon zugelassen und es steht jetzt im Raum weitere auf Solana, Ripple und noch andere wie Litecoin, dass die auch zugelassen werden. Und von daher glaube ich, dass sie sich schon da einen Platz gesichert haben. Generell muss man sagen, Bitcoin macht aktuell ungefähr 60% des gesamten Kryptomarktes aus. Also den würde ich definitiv als etabliert ansehen. Ethereum ist dann die Nummer 2 mit so etwa 10-12% am Markt. Auch das Market Cap von über 400 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als beispielsweise PayPal hat oder andere solche Finanzdienstleister oder Zahlungsdienstleister. Also würde ich auch als etabliert ansehen. Und dann gibt es natürlich dann weitere, die aber jetzt immer mehr am Kommen sind. Und ich habe zuletzt auch ein interessantes Interview gelesen mit dem Cosmo Jiang von Pantera Capital. Pantera Capital ist einer der ältesten Kryptoinvestoren. Also ist so eine Art Hedgefonds, die halt besonders in Krypto investieren. Und der hat gemeint, der Kryptomarkt wird jetzt dadurch, dass auch institutionelles Geld da reinfließt, immer erwachsener. Und in Zukunft wird es dann auch nicht mehr so sein, dass irgendwelche Meme-Coins, weil es da ein schönes Logo mit einem Katzen oder einem Hund halt gibt, dass die nicht mehr so gefragt sein werden oder nicht mehr so durch die Decke gehen, sondern dass die Investoren sich die Projekte mehr fundamental anschauen, dass sie auch auf die Cashflows, die generiert werden, achten und da professionelle Investoren halt das Ganze professionalisieren. Und ich glaube, dass eine Market Cap von insgesamt knapp 3,5 Billionen jetzt auch schon eine gewisse Hausnummer darstellen. für den gesamten Kryptomarkt, aber dass da natürlich noch mehr geht. Und man muss auch sehen, in der Vergangenheit war es so, als der Kryptomarkt eine Gesamtmarketcap von 1 Billion erreicht hat, war das damals ein Meilenstein, der gefeiert wurde. Dann ging es erstmal nochmal zurück. Dann irgendwann wurden die 2 Billionen erreicht. Jetzt mittlerweile stehen wir schon bei 3,5. Also man sieht tatsächlich auch so exponentielles Wachstum, nicht nur bei einigen Kursen wie Bitcoin und so weiter, sondern auch in der Market Cap. Und von daher glaube ich, die guten Projekte, die guten Kryptos, die werden sich am Markt etablieren. Und ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, wenn wir mal wieder auf eine Finanzkrise zusteuern, dass anschließend vielleicht ein neues Finanzsystem auf Basis der Kryptos aufgebaut wird. Bitcoin würde sich da quasi so als eine Art Zentralbankgeld anbieten, als Underlying, quasi wie früher die Goldreserve halt, was die Amerikaner ja auch schon so ein bisschen vorhaben. Ich glaube, dass wir dazu aber eine Krise brauchen. Aber damit würde natürlich dann auch eine komplette Digitalisierung des Finanzsektors einhergehen. Wenn man sich beispielsweise anschaut, der Bereich Decentralized Finance im Kryptobereich, da gehören auch die sogenannten Decentralized Exchanges, also DEX kurz gesagt, dazu. Und das sind im Prinzip Börsen, also im Prinzip solche Handelsplätze, wie auch die Deutsche Börse anbietet, die aber voll autonom laufen. Das heißt, die laufen 24/7, 365 Tage im Jahr und man kann da alles Mögliche handeln. Man kann sich da selbst über sein Konto anschließen. Aktuell ist das alles noch sehr schwierig. Ich vergleiche das immer mit der E-Mail. Ich habe ja Informatik studiert, komme also so ein bisschen aus der Tech-Branche und weiß noch, am Anfang haben viele Leute E-Mail deswegen nicht genutzt, weil sie es gar nicht hinbekommen haben, da so ein Konto einzurichten. Und heute kriegt das halt jeder hin. Und so dürfte das auch bei diesen DEXs sein, dass man da in Zukunft, dass das jeder hinkriegt, sich an so eine DEX anzuschließen mit seiner eigenen Wallet. Und dann kann er da, wie gesagt, 24/7 durchhandeln, 365 Tage im Jahr. Kann man natürlich sich fragen, braucht man das? Will man Weihnachten zum Beispiel handeln? Aber da muss man halt auch den Blick ein bisschen weiter in die Welt richten. Also klar, Weihnachten ist ein christliches Fest, aber zum Beispiel Muslime feiern das nicht. Und warum sollen die dann nicht am 24.12. handeln, wenn sie das halt wollen? Und grundsätzlich ist ja auch so, wenn etwas 24/7 handelbar ist, hat man natürlich auch den Vorteil, dass es noch liquider ist, dass man jederzeit rein und raus kann, wenn man zum Beispiel Cash braucht oder eine Position aufbauen oder abstoßen will. Und insofern denke ich schon, dass das Sinn ergibt, wie gesagt, wenn der Finanzmarkt komplett durchdigitalisiert würde. Und ich glaube aber, dass wir dazu, dass sich das in der Breite durchsetzt, vielleicht auch nochmal so eine Finanzkrise brauchen. Wobei wir sagen müssen, insbesondere die Amerikaner sind extrem hoch verschuldet. Also da kann jederzeit auch ja eine Schuldenkrise wieder aufkommen, wenn man sich anschaut. In der Welt seinerzeit Griechenland haben wir alle mitbekommen. Aber die Griechen waren ja nie so hoch verschuldet beispielsweise, wie die Japaner es immer noch sind. Und die Amerikaner sind mittlerweile auch von ihren Staatsschulden her jenseits von Gut und Böse. Das versucht Trump ja auf der einen Seite auch so ein bisschen in den Griff zu bekommen durch dieses Doge mit Elon Musk. Aber ob das dann am Ende gelingt, muss man sehen. Und wenn, wie gesagt, so eine Schuldenkrise losgehen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch das Vertrauen in den Dollar weiter angekratzt wird und dass dann man irgendwann auch mal sagt, okay, wir starten neu und versucht es dann vielleicht mal komplett digital. Und ja, das wäre so eine Vision. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nichts für die nächsten Wochen oder Monate, sondern das ist eine längerfristigere Sache.
Ja, jetzt malen wir in der neuen Schuldenkrise mal nicht den Teufel an die Wand. Aber das ist ein interessantes Gedankenspiel, um es mal so zu sagen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen oder mal sagen, okay, der Bitcoin oder Kryptowährung können sich in der Finanzwelt durchsetzen. Jetzt die Frage, wie sieht das im täglichen Leben aus? Also ich sage jetzt mal, bis auf ein paar kleine Cafés in Berlin oder das medienwirksame Angebot von Tesla, mal auch mal ein Auto in Bitcoin zu bezahlen, wobei dann hat er gemerkt, oh, das Ding schwankt, das lasse ich mal dann doch. Gibt es ja eigentlich im Zahlungsverkehr noch aktuell keine wirkliche Möglichkeit, aber könnte sich das dann deines Erachtens auch mal ändern? Dann heißt es also beim Bezahlen vielleicht nicht mehr Bar oder Karte, sondern Euro oder Bitcoin?
Auch da muss man ein bisschen ausholen, ein bisschen differenzieren. Also grundsätzlich ist es so, dass der Bitcoin ja auch eine Zahlungsfunktion hat, die allerdings heutzutage noch relativ selten genutzt wird, aus zwei Gründen. Erstens, es ist vergleichsweise doch teuer und kann auch langsam sein, gerade wenn viele Transaktionen anstehen. Und zum Zweiten sagen viele Leute natürlich auch, warum soll ich Bitcoin ausgeben? Der steigt ja langfristig immer im Kurs und da wäre ich ja jetzt blöd, mein Auto mit Bitcoin zu bezahlen. Das bezahle ich lieber mit Euro oder Dollar oder Yen oder wo auch immer ich halt gerade bin. So dass diese Zahlungsfunktion eigentlich nicht so besonders genutzt wird. Es gibt allerdings durchaus Möglichkeiten, das Lightning Network ist da an erster Stelle zu nennen, wobei da auch schon seit Jahren dran gearbeitet wird und bisher hat es sich nicht durchgesetzt, so dass Bitcoin-Zahlungen auch schneller, einfacher, günstiger werden. Ich glaube aber gar nicht, dass das unbedingt sein muss, denn wenn so ein neues Finanzsystem kommen würde auf Basis des Bitcoin, dann glaube ich, dass der Bitcoin so eine Art Zentralbankgeld ist und aktuell zahlen wir ja auch, also die Euros, die wir haben, sind ja nicht die Zentralbank-Euros, sondern das sind ja Chiral-Euros. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses System auf Bitcoin basiert, ohne dass der Bitcoin ständig hin und her geschoben werden muss. Dass das quasi so eine Art, ja, wie soll man sagen, wie aktuell oder wie früher der Goldstandard, dass man halt eine Goldunterlegung hat, dass man dann eine Bitcoin-Unterlegung von Geld halt hat und dass dann andere, ja, Systeme sich durchsetzen können, wo dann die Zahlfunktion besser oder schneller oder auch günstiger halt vonstatten geht. Generell ist es auch bei mir so, dass ich noch nie eigentlich ambitioniert war, meine Bitcoins oder auch ein paar Satoshi nur auszugeben, sondern ich habe die eigentlich durchgehodelt, wenn man so will, wie das ja in der Branche heißt, eben aus dem genannten Grund. Auf lange Sicht geht der Kurs ja immer höher und es gibt ja auch diesen Spruch in der Szene, der sagt, Bitcoin hat keinen Top, weil Fiat Money keinen Boden hat, weil halt durch die Inflation das Geld immer weiter entwertet. Und es gibt ja auch viele, die sagen, man muss die Kursentwicklung einfach rumdrehen, man muss das andersrum betrachten. Man darf nicht den Bitcoin in Dollar oder in Euro betrachten, sondern man muss den Dollar oder den Euro in Bitcoin betrachten. Und dann sieht man, am Anfang gab es ja für einen Dollar 1500 Bitcoins, wenn man das dann rumdreht, dann sieht man halt, dass mittlerweile das Fiat Money, also der Euro oder der Dollar im Prinzip das ist, was am Anfang der Bitcoin war, nämlich in Bitcoin fast wertlos.
Ist mal eine interessante Denkweise, mal das Ganze auf den Kopf zu stellen. Das führt mich natürlich jetzt auch wieder zur Frage. Ich glaube, dass es trotzdem noch fair ist zu sagen, Kryptowerte an sich, es gibt ja nicht nur den Bitcoin, es gibt andere, sind durchaus noch sehr spekulativ, bieten aber auch entsprechend hohe Ertragschancen. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin in diesem Podcast sicherlich auch fragen, ja, klingt ja alles sehr interessant. Bin ich doch immer im Überlegen, gehören denn Kryptos auch in mein Depot? Kann man da... Ich meine, du wirst wahrscheinlich als strenger Befürworter sagen, ja, auf jeden Fall. Aber kann man eine allgemeine Aussage treffen, vielleicht auch mit einem gewissen Prozentsatz?
Ja, das sage in dem Fall nicht mal nur ich, sondern es gibt tatsächlich Studien, die das untersucht haben, wie sich das auswirkt. In erster Linie natürlich Bitcoin auch einem Depot beizumischen. Und da kam halt heraus, dass das durchaus Sinn ergibt, in so einem Portfolio-Mix einen gewissen Anteil, allerdings kleinen Anteil an Bitcoin beizumischen. Ich glaube, optimal war irgendwie so zwischen 2 und 3%. Generell sage ich das aber auch meinen Abonnenten immer, dass man halt grundsätzlich auch schauen muss. Es ist natürlich was anderes, wenn ich Bill Gates bin und 100 Milliarden oder mehr habe, dann ist natürlich nicht schlimm, wenn ich meine Million verliere. Das merke ich ja in der Dimension halt nicht oder bei Elon Musk oder so. Wenn ich hingegen nur 1000 Euro habe und verliere die, dann habe ich halt alles weg. Deswegen sage ich meinen Abonnenten halt immer auch, dass sie das schauen müssen, dass sie Money Management und Risikomanagement halt beachten müssen. Und dann kommt es natürlich auch auf andere Faktoren an, zum Beispiel jemand, der jünger ist und generell auch die Technik vielleicht besser schon versteht oder sich da eingearbeitet hat, der kann vielleicht auch einen höheren Prozentsatz an Krypto fahren als meinem Opa zum Beispiel, der jetzt letztes Jahr leider verstorben ist, der war über 90, dem hätte ich niemals geraten, irgendwas da zu machen in dem Bereich, weil der gute Mann hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn es da mal an einem Tag mit Bitcoin 20% runter oder halt rauf geht. Da ist die Volatilität halt zu hoch und da sind halt so Faktoren, die man berücksichtigen muss. Das ist einmal natürlich das Alter, dann wie risikoaffin oder avers jemand ist, dann natürlich auch wie viel Geld überhaupt zur Verfügung steht. Und wenn man das dann alles berücksichtigt, dann kann man halt sagen, also in der Studie kam raus, so 2 bis 3% Bitcoin beimischen ist optimal, um die Rendite im Zweifel nutzen zu können und das Depot aber auch nicht, wenn es mal runtergeht, dann zu sehr zu crashen. Wenn aber, wie gesagt, jetzt die Voraussetzungen stimmen, sage ich immer so, kann man auch bis zu 20% machen, wobei die 20% dann schon das Maximum so ein bisschen darstellen und das halt für Leute gilt, wie gesagt, wenn man jünger ist, wenn man sehr risikobereit ist und so weiter. Bei normalen Leuten, auch vielleicht älteren oder so Bankkunden, sage ich mal, so im mittleren Alter, ich bin ja selber noch keine 50, aber gehe auf die 50 zu, da würde ich halt sagen, ja, in der Regel maximal 10%, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Bei mir persönlich ist es dadurch halt mehr, weil ich sehr früh Bitcoin gekauft habe zu Kursen unter $25. Und dadurch ist natürlich durch die Kursentwicklung habe ich jetzt einen sehr hohen Anteil an Bitcoin und auch generell an Krypto, aber einen so hohen Anteil, wie ich jetzt habe, der sich ja auch entwickelt hat, der nicht so aufgebaut wurde, würde ich anderen nicht empfehlen. Es sei denn halt, wie gesagt, man ist sehr, sehr risikobereit und hält auch aus, wenn es im Kryptowinter mal 60, 70, 80% nach unten geht.
Sascha, jetzt stellt sich ja jetzt noch die Frage, 2 bis 3% Depotanteil, das macht auf jeden Fall Sinn, also da bin ich auf jeden Fall mit dir dabei. Wie investiere ich? Ja, das ist immer die große Frage. Also kannst du mal kurz abreißen, welche Möglichkeiten hat denn so ein Anleger und gibt es auch gegebenenfalls eine davon, die du favorisierst?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man natürlich auf Krypto direkt setzen will, also die Coins oder Tokens direkt haben möchte oder in dem Fall halt den Bitcoin direkt haben möchte. Da gibt es verschiedene Handelsplätze. Das ist in den USA Coinbase. Die sind auch börsennotiert, haben jetzt gerade kürzlich auch Quartalszahlen vorgelegt, die sehr, sehr gut sind. Dann Robinhood in den USA hat zum Beispiel die Kryptobörse Bitstamp vor ein paar Monaten aufgekauft. Über solche Kryptobörsen kann man auch handeln. Meine favorisierte ist Binance. Die hatten in der Vergangenheit immer so ein bisschen Anheften, dass sie vielleicht nicht ganz so seriös sind, so ein bisschen wie FTX, die ja dann pleite gegangen sind. Aber sie haben mittlerweile eine Einigung in den USA gefunden mit den dortigen Regulierungsbehörden. Sie mussten auch eine Strafe zahlen in Höhe von 5 Milliarden. Aber sie haben beispielsweise im Zuge der FTX-Pleite damals auch den Abzug von einigen Kundengeldern problemlos verkraftet. Das heißt, das scheint doch stabiler und seriöser aufgebaut als bei FTX. Der große Vorteil, den Binance halt bietet, sie haben extrem günstige Gebühren. Also da zahlt man ganz wenig nur für eine Order und sie haben ein sehr, sehr breites Angebot. Also wenn ich jetzt nicht nur Bitcoin will, sondern auch andere Kryptos mir anschauen will, dann ist Binance die erste Wahl aufgrund des großen Angebotes und aufgrund der sehr niedrigen Gebühren. Es gibt aber auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum solche Möglichkeiten. Bitcoin.de, da habe ich damals meine Bitcoins gekauft, weil es damals noch so ziemlich die einzige Möglichkeit war. Ist leider so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Also das System ist heute noch so wie vor ein paar Jahren. Die hätten ein Update, eine Modernisierung nötig. Und Bitpanda kennt man ja auch teilweise von den NFL-Übertragungen. Also da kann ich Bitcoin oder Krypto direkt kaufen. Der Vorteil von Krypto direkt ist, wenn ich ein Jahr halte, dann sind alle Kursgewinne steuerfrei. Das heißt, wenn ich einen Bitcoin, sagen wir jetzt, für $100.000 kaufe und der steigt auf 1 Million, dann habe ich ja bei einem Bitcoin $900.000 Gewinn. In Euro, keine Ahnung, 800 irgendwas 1000. Und die wären dann nach einem Jahr Haltedauer komplett steuerfrei. Das heißt, ich müsste keinen Cent an den Staat abgeben. Alternativ gibt es natürlich derivative Produkte von verschiedenen Anbietern. Der größte ist 21 Shares. Die sind auch in der Schweiz angesiedelt. Die kenne ich auch persönlich ganz gut. Versuchen jetzt auch eine Expansion in den USA, unter anderem zusammen mit ARK Invest von Katie Wood. Und bei diesen derivativen Produkten ist es so, ich habe halt den Vorteil, wenn ich da rein investiere, muss ich mich halt nicht um meine eigene Wallet und die entsprechende Sicherheit kümmern. Ich habe aber unter Umständen den Nachteil, dass Steuern anfallen können. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert in Deutschland geregelt. Also im Ausland, Österreich zum Beispiel, ist das einfacher. Aber in Deutschland ist es so geregelt. Es gibt zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man auch mit solchen Derivaten Steuerfreiheit erreichen kann. Und zwar einerseits muss der Anbieter, also mal angenommen, es wäre 21 Shares, die müssten die Kryptos physisch, in Anführungszeichen, weil das ja bei Kryptos eigentlich gar nicht geht, hinterlegt haben. Das heißt, die müssten die entsprechenden Kryptos in ihrer eigenen Wallet haben. Und zweitens, es muss dem Investor in dieses Derivat möglich sein, anzufordern, diese Coins auf seine eigene Wallet auszuzahlen. Er muss es nicht gemacht haben, es muss überhaupt keiner gemacht haben, aber es muss diese Option geben. Und wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, das heißt einerseits die Hinterlegung, deswegen geht es zum Beispiel bei Short-Produkten gar nicht, und diese Auszahloption, dann sind auch die derivativen Produkte, also die Gewinne daraus, nach einem Jahr steuerfrei. Wenn aber eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, und meistens ist die zweite Bedingung nicht erfüllt, also die Auszahlungsoption, weil das nicht ganz so einfach ist, dann fallen Steuern an, dann werden die Produkte so besteuert, wie halt alles andere auch, wie Aktien und so weiter, halt mit den entsprechenden Abgeltungssteuer, die dann halt anfällt. Das heißt, man muss sich da genau informieren. Wenn man jetzt ohnehin kurzfristig tradet, dann ist es wahrscheinlich sogar interessanter, diese Abgeltungssteuerprodukte zu nehmen, weil dann halt nur die Abgeltungssteuer anfällt. Wenn man ein Jahr und länger drin bleiben will, dann kauft man am besten Derivate mit diesen beiden Bedingungen, die beiden Bedingungen erfüllen. Das Problem ist nur, wenn man mit solchen Produkten tradet, die eben diese beiden Bedingungen erfüllen, dann fällt im Zweifel, wenn man vor einem Jahr rausgeht, nicht die Abgeltungssteuer an, sondern dann wird der persönliche Steuersatz herangezogen und der kann sogar durch Gewinne steigen. Also das heißt, wenn ich jetzt Einkommen habe, das liegt bei irgendeiner Grenze und jetzt mache ich dann noch Kryptogewinne und nehme die vorzeitig mit, also bin kein Jahr in diesem Produkt gewesen, dann kommt ja dieser Gewinn quasi auf das andere drauf und dann kann sogar mein persönlicher Steuersatz durch diese Gewinne steigen und das ist natürlich schlecht. Deswegen in Deutschland ist das sehr kompliziert, da muss man sich vorher Gedanken machen, will ich da wirklich nur kurzfristig traden, dann nehme ich besser Produkte, die eine der beiden Bedingungen nicht erfüllen, dass ich halt der Abgeltungssteuer unterliege oder will ich wirklich ein Jahr rein, dann kaufe ich entweder Krypto direkt oder halt so ein Derivat, das diese beiden Bedingungen erfüllt.
Ja, das deckt sich ja interessanterweise auch mit den Goldinvestments, da ist das meines Erachtens genauso, ne? Wenn ich entsprechend in so einen Tracker investiere, die können mir den, die ist physisch hinterlegt, die sagen, das liegt hier und du kannst es dir auch liefern lassen ab, sag mir was, 10 Gramm oder so, dann ist das genauso mit der Steuerfreiheit. Ansonsten muss man darauf Steuern zahlen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. An der Stelle auch gerne mal für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Hinweis, auch wir als DZ Bank haben einen Ether und einen Bitcoin Tracker. Das sind aber eben nicht diese steuerbegünstigten Produkte, aber wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt und sagen, ich möchte einfach nur an der Kursentwicklung partizipieren und nicht die physischen, wie du so schön sagtest, Produkte an der Hand halten, da findet ihr auf dzwertpapiere.de unsere Produkte. Sascha, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Du hast vorhin schon gesagt, halten wir uns nochmal fest, es gibt derzeit über 10 Millionen verschiedene Kryptowerte. Ich kann mich dran erinnern, ich glaube, wir haben vor anderthalb Jahren vor zwei Jahren haben wir mal ein Webinar zusammen gemacht, wo wir das Ganze noch ein bisschen weiter ausgerollt haben. Da hattest du mir damals die Zahl von 15.000 genannt, jetzt sind es 10 Millionen. Etliche davon sind sicherlich nur kurz auf dem Markt, verschwinden dann wieder. Andere haben sich mittlerweile etabliert. Wir haben vorhin gesprochen über Bitcoin und Ether. Einige hast du auch genannt. Aber welche sollte man deines Erachtens denn noch so auf den Schirm haben, für ein Investment eventuell berücksichtigen?
Ja, auch hier hat man wieder das Problem. Viele Anleger sind halt der Meinung, sie wollen schnell reich werden. Und André Costolani hat mal gesagt, ich werde immer gefragt, wie werde ich schnell reich? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wie Sie schnell arm werden, nämlich wenn Sie schnell reich werden wollen.
Sehr gut.
Das ist so ein bisschen auch beim Kryptomarkt das Problem. Viele Anleger sehen halt verzehnfacher, verzwanzigfacher, verfünfzigfacher. Kürzlich gab es ja diesen Launch, dieses Trump-Coin, kurz bevor er da als Präsident angetreten ist, der dann von quasi nichts auf in der Spitze, glaube ich, 70, 80 Dollar gestiegen ist. Und wenn man dann natürlich für einen Cent oder wenige Cent gekauft hat und bei in der Nähe des Hochs bei 60, 70, 80 Dollar verkauft hat, dann hat man da natürlich sehr, sehr viel Geld gemacht. Was viele aber dabei nicht berücksichtigen ist, dass man ausschauen muss, passt das mit dem Handelsvolumen? Also es nützt auch nichts, wenn so ein Coin 20.000% an einem Tag macht, aber das Handelsvolumen 5 Dollar beträgt. Also dann kann ich da auch nicht sonderlich reich mit werden. Das deutet dann viel eher darauf hin, dass ich vielleicht durch meine Käufe den Kurs selber gemacht habe oder selber hochgetrieben habe. Das heißt, das Handelsvolumen muss man auch berücksichtigen, nicht nur die Prozentzahl. Und dann muss man halt auch sehen, es gab in der Vergangenheit zum Beispiel zu dieser Netflix-Serie Squid Game, gab es auch so ein Squid Coin und da haben viele rein investiert, haben sie zumindest gesagt investiert. Ich würde eher sagen, sie haben damit gezockt. Und dann hat sich nach ein paar Tagen herausgestellt, nachdem der Kurs erst durch die Decke gegangen war, dass der Initiator ein Betrüger war und ist mit dem Geld, das da reingeflossen ist, einfach abgehauen. Sowas kommt halt immer wieder vor. Deswegen würde ich schon dazu raten, also erstens, dass man sich entweder sehr, sehr gut informiert oder halt so einen Service sich dazu nimmt wie meinen, wo ich dann die Arbeit übernehme. Das muss man dann halt immer selber wissen, ob man sich selbst die Arbeit machen kann, ob man die Zeit auch hat und investieren will oder ob man jemand anders das machen lässt. Und dass man dann in ausgewählte Projekte investiert. Und grundsätzlich sage ich immer, gerade auch die Anfänger sollten natürlich erstmal mit den großen anfangen, also mit Bitcoin, mit Ethereum. Dann kann man die Liste weiter durchgehen. Dann gibt es Solana und noch ein paar andere. Aber sagen wir mal die Top 10, Top 20 maximal. Man muss natürlich da auch noch die Stablecoins rausfiltern, die quasi ja nur den Dollar abbilden sollen. Also da kann man natürlich nicht viel mitmachen, weil die 1:1 an den Dollar gebunden sind. Da gibt es dann nur ganz geringe Schwankungen. Wenn man da nicht ganz hohe Summen einsetzt, kann man da nicht viel mitmachen. Die kann man noch ein bisschen rausfiltern und dann auf die Top 10, Top 20 sich konzentrieren. Und wenn man dann tatsächlich auch spekulativer an die Sache rangehen will und auch risikobereiter ist, dann kann man auch so eine Core-Satellite-Strategie fahren, dass man halt Bitcoin und Ethereum als Basis nimmt und darum dann halt noch ein paar Coins oder Tokens ansiedelt. Aber grundsätzlich sage ich mal so, also wenn man da in der Coin-Market-Cap-Liste, wo die alle gerankt sind, sagen wir mal Platz 5555 sich nimmt und dann hat man irgend so einen Coin oder Token mit einer Market Cap von, keine Ahnung, 10 oder 20 Millionen Dollar oder noch weniger, dann ist das halt schon Hardcore und das ist dann auch schon viel Zockerei und da braucht man zum Teil auch eine Menge Glück und da sollte man halt schon sehr, sehr gut aufpassen. Also man sollte sich immer auch die Risiken bewusst machen und nicht nur die Chancen sehen. Das ist grundsätzlich ja ein Problem, was viele Anleger haben, ja auch an der regulären Börse. Da wird ja auch oft mit irgendwelchen dubiosen Penny-Stocks herumgezockt und die da durchs Dorf getrieben werden und das ist im Kryptomarkt natürlich insofern noch schlimmer, weil hier die Regulierung natürlich noch nicht so weit ist, sprich ich muss zum Beispiel gar nicht offenlegen, ob ich selbst was halte, was ich jetzt gerade empfehle und so weiter. Und deswegen wird da natürlich auch noch mehr Schmuh getrieben als vielleicht an der regulären Börse. Und wie gesagt, grundsätzlich würde ich jedem immer dazu raten, langsam zu starten, nicht euphorisch zu sein und Chancen und Risiken in den Blick zu nehmen und dann mit gewissem Money Management und Risikomanagement an die Sache ranzugehen und dann sich aber auch nicht entmutigen lassen. Es ist bei den Kryptos leider völlig normal, dass Kurse auch mal an einem Tag 30%, 40%, 50% einbrechen und ja, ein paar Wochen später ist das wieder aufgeholt. Das ist bei den Kryptos ein bisschen anders als in der regulären Börse, wo man sagen würde, okay, wenn eine Aktie 80% gefallen ist, dann ist das Unternehmen dahinter wahrscheinlich jetzt nicht besonders fit und vielleicht droht dem irgendwann mal das aus. Bei Kryptos sind teilweise solche Bewegungen normal, muss man wirklich sagen. Das Problem ist halt auch, dass man nicht immer weiß, wodurch Bewegungen initiiert werden. Das kann teilweise auch sein, weil in irgendwelchen Telegram-Gruppen irgendwelche Coins gezielt empfohlen, gepusht werden und so weiter. Wie gesagt, die Regulierung ist da noch deutlich niedrig oder nicht so ausgereift, sagen wir mal so. Das hat aber auf der anderen Seite auch Vorteil. Der Markt ist purer. Zum Beispiel Charttechnik funktioniert in der Regel besser. Und ja, das hat alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Nichtsdestotrotz, ich bin nicht gegen eine Regulierung. Allerdings muss die intelligent sein. Und da haben wir jetzt wieder das Problem. In Europa ist das schon, gibt's ja so eine MiCA-Regulierung. Die ist aber jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Also es gibt da durchaus gute Punkte drin, aber es gibt auch viel, was dann schon wieder Richtung Überregulierung geht. In Amerika ist es so, dass die Regulierung noch relativ schwach ist und wo die SEC jetzt gerade anfangen wollte, da ein bisschen mehr zu machen, wurde dann Trump gewählt, der SEC-Chef abgesetzt. In dem Fall muss man aber sagen, zum Glück, weil der Gary Gensler, der vorher SEC-Chef war, der hatte auch die Tendenz, da zu viel zu machen. Was hier allerdings daran lag, am Anfang war er sehr locker und dann gab es halt diese FTX-Pleite von Sam Bankman-Fried und da gab es dann auch politischen Druck und daraufhin ist er dann sehr hektisch geworden und hat teilweise ist er dann aus meiner Sicht übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen grundsätzlich glaube ich, dass Regulierung erforderlich ist, dass das auch nicht immer nur schlecht sein muss, dass es aber auch mit Sinn und Verstand gemacht werden muss und da haben wir in Europa, in der EU leider die Tendenz, dass da oft zu viel gemacht wird, sieht man jetzt auch im Bereich künstliche Intelligenz zum Beispiel. Und das wirkt dann zum Teil auch die Chancen ab. Also es war so, dass vor ein paar Jahren Berlin durchaus auch so ein bisschen im Kryptospace so eine Art Hauptstadt war. Und mittlerweile gibt es kaum noch deutsche Projekte. Und Trump hat ja auch ausgerufen, er will Amerika zur Crypto Capital machen, also zum Krypto Hauptstadt, Hauptland. Und ja, mal schauen, was da noch alles so kommt.
Dann lass uns da mal überraschen lassen, genau. Jetzt versuche ich nochmal die vielen Erkenntnisse, die wir haben, kurz zusammenzufassen. Also ich glaube, dass in bestimmten Krypto-Coins der Markt mittlerweile etabliert ist. Du hast vorhin gesagt, 2-3% Depotanteil, je nachdem, wie groß mein Depot ist, kann man sich durchaus mal reinlegen. Dabei bitte auf die großen Krypto-Coins erstmal konzentrieren und genau nicht Stelle 5739 gleich avisieren, weil ich sage, ich will schnell reich werden. Man soll es wirklich auch als Asset wie eine Aktie, wie ein ETF, wie ein Fonds, eine Anleihe sehen. Nicht zu viel erstmal rein. Vorher natürlich gut informieren. Es gibt auch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ich investiere, ob ich eine direkte Wallet habe, eine Hot Wallet, eine Cold Wallet oder eben, indem ich ein Zertifikat nehme, um es mir erstmal einfach zu machen. Also das Thema bleibt spannend. Es gibt gute Möglichkeiten. Schnell reich werden, sagen wir mal, sollte man abhaken. Das ist auch bei allen Assets, die wir in diesem Podcast besprochen, der Fall. Aber ich glaube, wir kommen aus dieser Schmuddelecke, sind wir definitiv draußen und können mittlerweile sagen, dass vor allem die großen Kryptowährungen ja ein wirklich überlegenswertes Asset sind, was man mit in ein Depot legen sollte. Du hast ja schon gesagt, es gibt Studien, die das Ganze da auch wirklich positiv sehen. Dann sage ich danke, Sascha, für dieses Update zum Thema Kryptowerte.
Ja, danke nochmal für die Einladung und bei Bedarf stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Sehr gerne. Ich kann auch schon mal anteasern. Ich weiß, hab's nicht im Kopf, aber ich glaube, wir machen demnächst auch nochmal ein Webinar zusammen, wo wir das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher erläutern. Dann wollen wir auch nochmal auf einzelne Werte eingehen. Also, wenn ihr schauen wollt auf unserer Seite DZ Wertpapiere, da stellen wir entsprechend auch die Termine für das Webinar ein. Ja, das war's auch schon in unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen spannenden Überblick zum Thema Kryptowerte geben und euch auf den neuesten Stand bringen. Wenn ihr auch sonst auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich auch gerne hier diesen Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann gerne an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.